Wir haben heute das Thema, die neunfache Frucht des Geistes. Wie sieht dein Christenleben aus? Und wir lesen dazu im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns dieses als die Frucht des Geistes genannt hast. Wir bitten dich, lass uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sein. Und lass auch diesen Abend dazu dienen, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wenn wir das im Zusammenhang lesen, sehen wir, zuvor sind die Werke des Fleisches genannt. Da werden genannt zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, aber auch Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen. Und solche werden das Reich Gottes nicht erben. Aber man kann davon umkehren. Man wird reingewaschen, durch die Wiedergeburt erneuert. Wenn der Geist Gottes im Herzen wohnt, dann können wir die gute Frucht des Geistes hervorbringen. Und wenn es trotzdem einmal zur Sünde kommt, wenn ein Werk des Fleisches über uns die Oberhand gewonnen hat, dann sollen wir nicht liegen bleiben, sondern dürfen aufstehen, dürfen Buße tun, dürfen erneuert werden und Vergebung erlangen. Kommen Sie ruhig noch rein, auch da vorne sind noch drei Plätze oder auch hinten. Herzlich willkommen. Das Thema also die Frucht des Geistes. Wir haben von neuen Früchten gehört. Hier auf der Bank kann man noch sitzen, am Rand, ja, hat so viele Plätze. Von neuen Früchten gehört. Und das erste, die erste Frucht ist die Liebe. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst grundsätzlich unterscheiden natürliche Gaben, Frucht des Geistes und Geistesgaben. Jeder von uns, auch wenn er kein Kind Gottes ist, wenn er nur ein Geschöpf Gottes ist, hat auch natürliche Gaben mitbekommen. Zum Beispiel Geschicklichkeit, Dinge zu tun, handwerkliches Geschick oder sprachliche Begabung, mathematische Begabung, naturwissenschaftliche Begabung. Das haben auch die ungläubigen, nicht wiedergeborenen Menschen. Jeder hat von seiner Natur aus Gaben, die durch die Sünde auch jetzt nicht zerstört wurden, vielleicht tangiert, angetastet, aber das hat Gott uns belassen, dass wir in dieser Welt leben können. Dazu gehört auch die Gabe der Verantwortlichkeit, von der wir gestern gehört haben, also die Fähigkeit, auf Gottes Ruf zu antworten, ist auch etwas, was Gott uns geschenkt hat, uns gelassen hat. Natürliche Gaben. Dann gibt es die Geistesgaben, die Charismata oder Pneumatika. Charis heißt Gnadengaben, Charismata, Pneumatika sind die Geistesgaben, Pneuma, der Geist. Und diese Gaben, liebe Geschwister und liebe Freunde, die hat nicht jeder in gleicher Art. Diese Geistesgaben sind verteilt. Können etwa alle weissagen, können alle in Sprachen reden, können alle die Geister unterscheiden. Ja, so heißt es einmal im 1. Korintherbrief. Das heißt, die Gaben sind verteilt zum gemeinsamen Nutzen. Demgegenüber die Frucht des Geistes, das ist etwas, was jeder Wiedergeborene, Gerettete, Christ, in dem der Heilige Geist wohnt, hat und auch entfalten sollte. Man soll diese Frucht nicht vergraben, diese Talente oder Pfunde nicht vergraben, sondern entfalten, auch die Gaben. Aber die Frucht des Geistes ist noch grundlegender. Es ist etwas, was aus jedem Christenleben herausstrahlen sollte. Und diese neunfache Entfaltung dieser Geistesfrucht, die möchten wir jetzt miteinander betrachten. Die erste also ist die Liebe. Im Griechischen Agape, die göttliche Liebe. Es gibt ja auch andere Begriffe für Liebe. Eros, die leidenschaftliche Liebe, die den anderen begehrt, mit dem Sinnenrausch. Dann Philia, die fürsorgende Liebe zwischen Freunden, so auf gleicher Ebene. Ich gebe, um zu empfangen. Aber Agape ist die Liebe, die noch darüber steht, die sich selber hingibt, ohne etwas wieder zu erwarten. Die sich selber verschenkt. Und am vollkommensten hat sich diese Agape-Liebe, diese vollkommene Liebe verströmt am Kreuz auf Golgatha. als der Herr Jesus sein Leben gegeben hat, um uns zu erlösen. Die völlige Hingabe. Und deshalb heißt auch in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Er übt seine Gerechtigkeit aus, er übt seine Barmherzigkeit aus. Er ist auch heilig, aber sein innerstes Wesen ist eben die Liebe. Keine billige Liebe, Allerweltsliebe oder so, dass wir mit Gott spaßen könnten, wie ein Kumpel, wie es heute so oft geschieht, sondern es bleibt eine Liebe in der Heiligkeit und Wahrheit. Das ist untrennbar. Liebe und Wahrheit gehören in Gott untrennbar zusammen. Es ist keine Liebe, die fünf gerade sein lässt, sondern da, wo wirklich Genüge getan werden muss, wo auch Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Eine Liebe, die die Wahrheit braucht und sucht und hervorruft in uns, dass wir wirklich wahrhaftig auch sind. In 1. Korinther 13 werden viele Eigenschaften dieser göttlichen Liebe genannt. Ich kann es jetzt aus Zeitgründen nur kurz vorlesen, aber nicht alles auslegen. Zum Beispiel, und da ist auch immer die Agape gemeint, ausschließlich diese göttliche, selbstlose Liebe. Diese Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht eifersüchtig, nicht willkürlich, angeberisch oder ausfällig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist das sogenannte Hohelied der Liebe, eines der wichtigsten und schönsten Kapitel in der Bibel. Man könnte hier, wo Liebe steht, auch immer Jesus einsetzen. Jesus ist geduldig und freundlich, nicht eifersüchtig und so weiter. Alle diese Eigenschaften hat unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und wir dürfen ihm ähnlich werden, wenn wir seine Liebe uns schenken lassen und weitergeben. Und deshalb heißt es auch in Matthäus 5, Vers 48, darum werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hier ist jetzt nicht eine absolute Vollkommenheit gemeint, wie sie nur Gott besitzt, sondern ich sage es mal so, eine relative Vollkommenheit als Ebenbild Gottes, die wir ausüben dürfen. Und diese relative Vollkommenheit, wir werden nie so vollkommen wie Gott, der Vater sein oder Jesus, aber diese relative Vollkommenheit als Menschen, die bekommen wir geschenkt, indem wir die Liebe empfangen und weitergeben. Wir sollen also vollkommen sein bezüglich der von Gott, dem Herrn, empfangenen Liebe, dass wir sie auch austeilen und dadurch als Lichter in dieser dunklen Welt leuchten dürfen, als wirkliche Christen, so wie Edelsteine und im geistlichen Sinne etwas Funkelndes und Strahlendes weitergeben dürfen. Vollkommen in der Liebe. Und was ist die vollkommenste Liebe? Das ist sogar die Liebe zum Feind, die der Herr Jesus in vollkommener Weise gelebt hat, indem er sogar am Kreuz dann gebetet hat als zum Vater, als seine Gegner ihn ans Kreuz haben schlagen lassen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat noch für die Feinde gebetet, für die Peiniger, die ihn geschlagen haben, verspuckt und bespuckt und verschmäht und in den Tod gegeben. Aber wir wissen ja, er ist herrlich auferstanden. Und am Kreuz hat er gebetet, Vater, vergib ihnen. Feindesliebe, können wir das aus eigener Kraft hervorbringen? Der Humanist kann es vielleicht versuchen, aber er wird immer wieder scheitern, weil er nur aus seinem eigenen lebt. Aber wir haben ja durch den Heiligen Geist die Liebe Christi im Herzen. Und wenn wir sie nicht immer so vollkommen haben, wir sind ja noch nicht vollkommen in der Herrlichkeit, sondern immer noch angefochten, dann dürfen wir den Herrn bitten, Herr, schenk mir diese Liebe, auch zu dem Menschen, der mir unsympathisch ist, zu dem Menschen, der mir so viel Böses angetan hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen kennt, dann bete doch darum, dass der Herr euch diese Liebe schenkt. Nur so kann auch Versöhnung geschehen. Ich weiß, dass es manchmal sehr schwer ist, auch bei ehelichen Konflikten oder familiären Konflikten oder auch in Gemeinden gibt es manchmal Konflikte. Aber wir sollten immer bei uns anfangen, ja. Herr, schenk, dass ich den ersten Schritt tun kann, dass ich versöhnungsbereit bin, dass ich mir deine Liebe schenke lassen. Und dann tue ich das Möglichste mit Gottes Hilfe und der Herr kann auch den anderen bewegen, auch auf mich zuzugehen. Wenn der andere aber das nicht tut, liegt die Schuld bei ihm. Aber ich habe vor Gott das Möglichste versucht und darf ein reines Gewissen haben. Da darf dann auch zum Abendmahl gehen, bevor du zum Tisch des Herrn gehst. Ja, schau, ob jemand etwas gegen dich hat, bevor du dein Opfer zum Altar bringst, heißt in der Bergpredigt. Aber auch gerade das Abendmahl dient immer wieder zur Selbstprüfung, dass wir uns prüfen, ob wir wiedergeboren sind, Jesus lieb haben und ob wir auch versöhnungsbereit sind und bereit sind, seine Liebe zu praktizieren. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Herr Jesus sagt auch etwas über die Endzeit voraus, was die Liebe betrifft. Wisst ihr, was das ist? In Matthäus 24, da heißt es, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Gerade in der Endzeit erleben wir das heute nicht auch, bis hinein in christliche Kreise. Da ist oft nur noch wenig Wahrheit, nur noch wenig Gebote Gottes werden befolgt und auch wenig Liebe. Das geht alles Hand in Hand. Manche meinen ja, Gesetz und Liebe seien Widersprüche. Das ist so einfach nicht zu sehen. Das Gesetz ist ein Problem, wenn man sich durch seine eigenen Werke erlösen will. Aus den Werken des Gesetzes wird kein Mensch gerettet. Aber die Bibel spricht auch von Werken des Glaubens, die identisch sind mit der Frucht des Geistes. Der Jakobusbrief spricht von den Werken des Glaubens. Der Römerbrief von den Werken des Gesetzes. Das muss man ganz genau unterscheiden. Und wenn der Apostel Paulus schreibt, wir werden allein durch den Glauben gerechtfertigt vor Gott, dann ist das richtig. Und wenn der Herrenbruder Jakobus schreibt, der Glaube ohne Werke ist tot, da ist es auch richtig, weil das sind die Werke des Glaubens gemeint, die aufgrund des Gerettetseins wir hervorbringen dürfen. Nicht um uns zu retten, tun wir Werke, sondern weil wir schon gerettet sind. Das sind die Werke des Glaubens. Während das Gesetz des Mose uns einen Spiegel vorhält, wo wir überall versagen, wo wir ungenügend sind, wo wir durchfallen müssen. Nun aber am Ende wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, das erleben wir überall. Unmoral, Unglaube, Okkultismus, Zauberei, Ellenbogengesellschaft, Materialismus, alle diese Dinge und viele andere Sünden breiten sich aus. Jeder ist sich nur noch selber der Nächste und die Liebe erkaltet in vielen. Auch in Gemeinden wird oft so gestritten, dass man oft nur noch wenig von der Liebe merkt. Werden wir morgen drauf eingehen, auf dieses Thema Sünde zwischen Brüdern, wie man damit umgehen kann, auch Sünde zwischen Schwestern. Natürlich ist immer mit enthalten. Und wollen auch da den Herrn Jesus immer wieder um Kraft, um Vergebung, um Erneuerung bitten, dass er uns mit seiner Liebe beschenkt. Ich möchte zu einzelnen dieser Fruchtelemente oder Früchte, sage ich jetzt auch Gedichte vortragen, die mir der Herr geschenkt hat vor einigen Jahren. Und so auch zum Thema Liebe. Dieses erste Gedicht heute Abend lautet so: Die Liebe ist ein Wunder. Geschenk aus Gottes Hand. Wir können sie nicht machen, Gott selbst hat sie gesandt. Wir sehen sie erstrahlen, wie Licht nach langer Nacht und dürfen dankbar wissen, Gott selbst hat dies vollbracht. Wo Gottes Liebe einkehrt, wird immer Freude sein. Denn auch am Tag der Schmerzen lässt er uns nicht allein. Wir dürfen Liebe schenken an den, der sie begehrt. Durch unsere Tat der Liebe wird Gott, der Herr, geehrt. Die Liebe ist beständig, die Liebe hört nicht auf. Sie sucht nicht das, was sie will, sie nimmt Verzicht in Kauf. Sie will sich dir verströmen, lässt deine Hand nicht leer, gibt mehr, als sie erwartet, ist immer um dich her. O Liebe tief und rein, die sich am Kreuz verströmt hat. Wir dürfen von dir leben und deine Boten sein. Liebe. Es ist kein Zufall, dass das an erster Stelle der Frucht des Geistes steht. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und Jesus, Gott, ist Liebe und zugleich Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die zweite Frucht, wer weiß es noch, Galater 5, die Freude, ja. Die wahre Freude. Wie viele Freuden gibt es hier in der Welt? Aber sind das echte Freuden? Der Kitzel bei waghalsigen Unternehmungen? Die Hochstimmung der Masse, die einem Redner oder einer Musikgruppe zuhört? Das Ausgelassensein bei Tanz und Alkohol und Sünde? Heute ist ja der 11.11. 11, ja, also eine Schnapszahl. Ich möchte nicht wissen, was heute wieder alles gefeiert wird, schon in der Faschingsvorfreude. Ist das wirklich eine Freude, die hält und die ohne Sünde ist? Bestimmt nicht. Und es gibt auch sogar noch die Schadenfreude über das Unglück anderer. Das ist eine ganz sündige Freude, wenn wir uns freuen, wenn es dem anderen richtig schlecht geht. Ja, so Schadenfreude. Nun, bei allen diesen sogenannten Freuden ist das böse Erwachen vorprogrammiert. Ob es der Kater ist nach der durchzechten Nacht, der gebrochene Fuß nach einem laghalsigen Abenteuer oder die Enttäuschung über Menschen, auch über sich selber, wenn man wieder einmal versagt hat, das Bewusstsein der Schuld, wenn das hochsteigt. Ich denke, alle Freuden, die mit Sünde verbunden sind, sind keine wirklichen Freuden, sind vor Gott verwerflich. Und das ist nicht die Freude, die wir im Philipperbrief zum Beispiel lesen. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist eine Freude, die nicht vergeht, die auch trägt im Leide. Auch wenn es uns vielleicht äußerlich hier in unserem Wohlstand nicht mehr so gut geht oder gesundheitlich nicht mehr so gut geht. Ja, wir teilen die Freude unseres Bruders, der gerade gehört hat, dass seiner Frau besser geht. Wollen wir auch da weiter beten. Ja, wie ist der Name?
Oder? Die Doris.
Die Doris, ja. Ja, das ist dann wirkliche Freude, wenn der Herr eingreift und auch Heilung, Linderung schenkt des Leibes, aber vor allem auch, wenn er Vergebung der Schuld schenkt. Die Heilsfreude, wenn wir wissen, unsere Sünden sind vergeben, sie sind ins Meer der Gnade versenkt. Ich hoffe, viele von uns haben diese Freude auch schon erlebt. Die Schuld ist mir abgenommen. Mein ganzes Versagen ist durchgestrichen. Ich darf wieder aufatmen und darf weitergehen an der Hand Jesu und darf ein befreites Gewissen haben, Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmelreich. Muss nicht mehr in die ewige Verdammnis. Ja, welche Freude, dass wir nicht mehr ewig gequält werden in der Hölle, sondern im Himmel die ewige Freude genießen dürfen im Herrn. Die größte Freude besteht darin, dass Jesus Christus uns erlöst hat von Sünde, Tod und Teufel. Auch dazu habe ich einige Verse einmal geschrieben. Kannst du die Freude spüren, die mich erfüllt, die hell mein Herz zum Schwingen bringt und die hinaus will auf die Straßen der Welt, dass überall das Lied erklingt? Kannst du die Freude spüren, wo kommt sie her? Sie strömt von außen in mich ein. Es ist die Freude, dass ich Gottes Kind bin. Gott lädt auch dich als sein Kind ein. Die Freude wird noch bleiben und weiter bestehen, wenn große Trauer sie mir trübt. Denn diese Freude wohnt viel tiefer in mir, die Freude, dass mich Jesus liebt. Die Freude ist mein Lied, heißt dann der Refrain. Ich weiß nicht, ob jemand das Lied kennt. Leider bin ich kein so großer Sänger, sonst könnte ich euch das alles auch vorsingen heute Abend. Es gibt zu all diesen Gedichten auch Melodien. Und der Herr hat mir da auch viel Freude auch an der Musik geschenkt, ihn zu loben. Die dritte Frucht des Geistes, auch mit F, fängt an, Friede. Er hat Frieden gemacht durch das Blut an seinem Kreuz, lesen wir im Kolosserbrief Kapitel 1. Die Bibel unterscheidet den Frieden Gottes von dem Frieden in der Welt. Die Welt hat auch ihren Frieden, aber das ist ein Waffenstillstand zwischen Konfliktparteien, die sich da nicht die Köpfe einschlagen. Und der Mensch ohne Gott, so sagt die Bibel auch, kann keinen dauerhaften Frieden haben. Wir lesen beim Propheten Jesaja, Kapitel 48, die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Sie haben natürlich einen relativen irdischen Frieden für eine Zeit lang, aber sie haben keinen Frieden im Herzen. Und deshalb können sie auch nicht miteinander wirklich dauerhaft in Frieden leben. Wenn aber Jesus, der ja unser Friede ist, nach Epheser 2 im Herzen lebt, dürfen wir auch diesen Frieden ausströmen. Denn der Friede, den Gott schenkt, ist höher als alle Vernunft. Philipperbrief Kapitel 4. Er ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5. Und er kann nicht aus eigener Kraft vom Menschen hervorgebracht werden. Ihn erfährt nur das Kind Gottes, das sich hat rufen lassen von Ruf des Herrn, Buße getan hat über seine Sünden und durch den Glauben an Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz Vergebung erfahren hat. Zu diesem Frieden auch ein Hinweis noch im persönlichen Bereich, wo wir uns auch prüfen können, ob wir selber im Frieden mit dem Herrn und mit unseren Mitmenschen stehen. Übrigens, Friede heißt nicht, dass wir nicht auch die Wahrheit sagen sollen. Es muss manchmal Diskussionen geben. Also es geht hier nicht um Allerweltsfrieden, alle Gegensätze auszugleichen. Da ist auch immer der Friede verbunden mit der Wahrheit. Und die Wahrheit heißt, wir verkündigen das Evangelium unverkürzt, unverfälscht und so, dass Menschen gerettet werden. Das ist natürlich die Grenze eines Friedens. Das wäre ein Scheinfrieden, ein unbiblischer Friede, wenn ich jetzt nichts mehr predigen würde, bloß um so einen äußeren Frieden zu haben. Nein, der Friede Gottes will ja hinaus in die Welt, in die Herzen der Menschen. Aber wie können wir uns selber prüfen, ob wir Friedensstifter sind? Der Herr Jesus preist ja auch die selig, die Friedensstifter sind in der Bergpredigt. Zum Beispiel, ob wir uns selber noch aufregen über jede Kleinigkeit. Auch so eine Frage. Bin ich sehr schnell reizbar? Gehe ich gleich an die Decke? Oder ziehe ich mich vielleicht doch lieber ins Kämmerlein zurück und bete, Herr, nimm mir jetzt diesen Ärger weg. Schenk mir Ruhe. Schenk mir Frieden. Es wird in jeder Familie, in jedem Betrieb, in jeder Schulklasse immer wieder auch Streit geben. Brauchen wir uns nichts vormachen, auch unter Christen leider. Aber dann ist es gut, einfach aufzuhören zu streiten, sagen, ich gehe jetzt einfach erstmal in die Stille, zu beten, mit dem Herrn zu reden und dann zurückzukommen. Und dann hat auch der andere Zeit nachzudenken, ins Gebet, in die Stille zu gehen. Ist oft gut, oder ist gut, dass in Häusern oft mehrere Räume hat, nicht? Man kann sich dann zurückziehen in einen anderen Raum und da wirklich beten. Und dann gibt es ja auch noch einen Satz, den auch die Welt kennt. Wie heißt der? Der Klügere gibt nach. Der ist sehr unklug, der den Streit immer weiterführt bis zur äußersten Explosion. Das sollte nicht sein. Sollten wir vorher die Hand von Herzen auch ausstrecken. Und oft sind es ja unwesentliche Dinge, über die gestritten wird. Wenn wir uns mal überlegen, ja. Klassische Beispiel mit der Zahnpastatube, die der eine zumacht, der andere nicht und solche Dinge, ist ja jetzt banal, aber ob das Hemd jetzt richtig sitzt oder was auch immer, ob die Schuhe sauber sind, über solche Dinge wird doch auch diskutiert und gestritten, oft lohnt sich's gar nicht und ist einfach gut, wenn man dann auch sieht, wo man auch selber versagt hat, es auch zugibt und den Herrn an sich anbeten lässt, bei sich selber wirklich anfangen. Oft ist ja auch die Kritik berechtigt und immer prüfen, ja stimmt das jetzt, aber auch der andere möge sich prüfen. Es gehören ja immer zwei zum Streiten. Ich habe mal Folgendes dazu geschrieben in Versform. Wahrer Friede fängt zu Hause an, nicht auf Plätzen dieser Welt. Wo er reift und sich bewähren kann, wird er fest und hält. Wahrer Friede fängt im Herzen an, nicht im Kraftakt und Geschrei. Dort, wo Gottes Friede Raum gewann, wird die Erde neu. Wahrer Friede kommt nicht aus der Welt, er strömt in die Welt hinein. Wenn die Welt die Türen offen hält, dann wird Friede sein. Wahrer Friede kommt von Golgatha, still und sanft und oft verhöhnt. Dort kommt Gott als Mensch uns Menschen nah und wir sind versöhnt. Wahrer Friede will zu allen gehen, auf die Plätze dieser Welt. Dass wir auch im Feind den Menschen sehen, ist es, was jetzt zählt. Wahrer Friede will wahrhaftig sein, nicht nur taktisch überlegt. Und wir können auch dem Feind verzeihen, weil Gott alles trägt. Friede wächst, wenn uns jetzt Gottes Geist regiert. Friede hält, wenn die Welt Gottes Frieden spürt. Und dazu gehört eben, dass man nicht das erste Gebot übertritt, wie man leider bei solchen interreligiösen Friedensgebeten in Assisi und bei Kirchentagen das praktiziert. Denn die Gottlosen haben keinen Frieden und die fremde Götter verehren, sie verehren Dämonen. Ist Gott ein Gräuel? So wird kein Friede sein, sondern nur von Golgatha. Jesus ist unser Friede und wir haben einen Missionsauftrag, auch den Heiden das Evangelium zu verkündigen, dass auch sie zum Frieden Gottes in Jesus Christus finden. Das sage ich nur, weil in Kirchen so viel vom Frieden die Rede ist und dann geht man in die Moschee und so weiter und meint, es sei der gleiche Gott. Das ist ein Irrweg, muss ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Friede. Die nächste Frucht ist die Geduld oder Langmut. Geduld oder Langmut. Makrothymia. Einen längeren Atem haben. In 2. Petrus 3 lesen wir, erkennt, dass in der Geduld des Herrn eure Rettung liegt. Der Herr hat auch Geduld mit uns persönlich. Er ruft zweimal, vielleicht dreimal, wir haben es auch gestern gehört. Aber beim Pharao heißt es bis zur 5. Plage, ich habe es gestern erwähnt, dass er sich selber verstockt hat. Und dann ab der 6. Plage heißt es, Gott verstockte ihn nun. Es war der Point of no return, der Punkt ohne Umkehr mehr, wo er dann nicht mehr umkehren konnte. Aber Gott hat lange Geduld, auch beim Pharao sogar hat er Geduld gehabt. Ich habe gestern gesagt, die Gefäße des Zorns können zu Gefäßen des Heils werden, wenn ein Mensch umkehrt. Es gibt keine unwiderrufliche Vorherbestimmung zur Verdammnis, wie es im extremen Calvinismus verkündigt wird, sondern Gott lädt immer wieder ein, eine Zeit lang, tue Buße, komm zu Jesus, gib dein altes, gottfeindliches Leben auf. Es braucht eine lange Zeit starker Verstockung, bis Gott einen Menschen verloren gibt. Wie viel häufiger durften auch wir schon seine Geduld erfahren. Wenn es nur nach unserem Wesen ginge, ohne Gottes Geduld wären wir bald verloren. Aber da Gott Liebe ist, lädt er oftmals ein. Und das ist auch der Grund, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist zum Gericht. Denn es heißt im 2. Petrusbrief Kapitel 3, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße bekehre. Gott will, auch hier der universale Retter will. Aber wir haben gestern gehört, leider nimmt nicht jeder diese Einladung an. Wir sind aufgerufen, diese Einladung hinauszusagen, auch in diese Gegend, dass noch viele gerettet werden. Noch hat der Herr Geduld, aber wenn der Mensch gestorben ist, dann ist es zu spät. Ja. Und auf die Schächergnade sollten wir uns nicht verlassen. Wir wissen nie, wie alt wir werden oder wie jung wir sterben. Kann heute schon der Heimgang sein. Es sind 2, die letztes Jahr da waren, nicht mehr unter uns, sind heimgegangen im Frieden. Das waren gläubige Brüder, ältere Brüder. Aber auch wir wissen nicht, wie alt wir werden. Auch die jüngeren Menschen wissen es nicht. Also wir sollten deshalb die Geduld nicht mit der langen Bank des Teufels verwechseln. Das ist das Lieblingsmöbelstück Satans, die lange Bank der hinausgeschobenen Entscheidung für Jesus. Sondern heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Eine wichtige und ernste Einladung. Ich möchte noch einen anderen Aspekt der Geduld erwähnen. Im Psalm 73, Vers 26 lesen wir, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Im Leiden, in schwierigen Lebenssituationen, in Krankheitsnot dürfen wir darauf vertrauen, dass der Herr mein Trost und mein Teil bleibt. Das ist auch Geduld. Der Herr ist bei uns, auch wenn es durch das dunkle Tal geht. Auch dazu ein kurzes Gedicht. Der Weg durchs dunkle Tal ist nicht schön. Wie gerne würde ich das helle Licht sehen. Voll Trauer und Betrübnis weiß ich nicht mehr ein und aus. Wer zeigt den Weg zur Freude und wer führt mich gut nach Haus? In Streit und Kampf sehne ich mich nach dem Frieden, in Einsamkeit nach Menschen, die mich lieben. Und machen Depressionen und Sorgen mir das Leben schwer, dann klage ich laut und ruf, wer reißt die Mauer nieder, wer? Gott nimmt mir alle meine Leiden nicht weg. Doch eines tut er, er lenkt meinen Blick weg. Von Dunkelheit und Einsamkeit, von Schuld und Depression. Er sagt mir, schau auf mich und schau am Kreuz auf meinen Sohn. Der Weg durchs dunkle Tal ist nicht schön und Gottes Sohn, er musste ihn vorausgehen. Am Kreuz hat er die Dunkelheit und Schuld der Welt besiegt. Er schenkt ein neues Leben dem, der ihn von Herzen liebt. Geduld. Die nächste Frucht ist die Freundlichkeit. Das ist die 5. Frucht von den 9, dass wir ungefähr wissen, wie weit wir jetzt gekommen sind. Wir sind jetzt etwa in der Mitte. Ich werde die nächsten zum Teil auch etwas kürzer machen müssen, aus Zeitgründen. Aber die Freundlichkeit. Ihr kennt sicherlich die Operette von Franz Lehár, Das Land des Lächelns. Es ist sprichwörtlich für manche asiatischen Völker, dass sie immer sehr freundlich sein müssen, dann sind sie erzogen, lächeln, auch wenn es ihnen im Herzen gar nicht so zumute ist. Und es ist für einen Asiaten sehr schmerzlich, wenn er sein Gesicht verliert, wenn so die Wahrheit über sein Leben herauskommt. Ich hatte selber einen Freund in meiner Studentenzeit aus Japan, immer so gelächelt, aber dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Einige Jahre später habe ich gehört, er hat sich das Leben genommen, es war vorbei mit dem Lächeln, Enttäuschung mit einem Mädchen, gescheiterte Beziehung. Eine ganz schreckliche Sache, er hat das Gesicht verloren und wusste keinen anderen Weg mehr, offensichtlich, leider. Ja, das ist nicht die Freundlichkeit, die das Wort Gottes hier meint, eine aufgesetzte Miene, und im Herzen sieht es ganz anders aus, ist es dunkel, sondern Freundlichkeit, das ist etwas, was wirklich auch von Herzen kommt, was tief im Inneren wurzelt. Und der Herr Jesus nennt viele Beispiele für Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Nächstenliebe. Und zum Beispiel in Matthäus 25 bringt er dieses Gleichnis diesem, was man den geringsten Brüdern getan hat. Es heißt hier in Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Zu essen gegeben, zu trinken gegeben, besucht. Als sie krank waren, besucht, im Gefängnis besucht, gerade die Brüder, es geht hier allererst um die Glaubensgenossen, um die anderen Christen, wenn sie im Gefängnis sind, wenn sie Bedrängnis erfahren, Verfolgung. Aber im weiteren Sinn sollen wir auch allen Menschen Gutes tun. Das sagt die Bibel auch. Und Freundlichkeit erweist sich also nicht nur im Lächeln, das gehört sicherlich auch dazu, sondern Freundlichkeit erweist sich in der Tat, im Tun. Versteht ihr? Darum geht es. Im Tun. Wo können wir dem Nächsten dienen? Wen könnten wir mal wieder einladen? Ja, zu uns nach Hause. Es ist gerade schön in einer Gemeinde, wenn man sich gegenseitig einlädt. Es ist eine tote Gemeinde, wenn man sonntags da in Versammlung kommt, dann gehen alle wieder nach Hause, möglichst schnell raus, dass man sich nicht mehr begrüßen muss, und lädt keiner den anderen ein, keiner weiß, wie es dem anderen geht, keiner nimmt Anteil, keiner betet für den anderen. Das ist alles andere als wirkliche Freundlichkeit oder Güte, die nächste Frucht. Das gehört ja alles eng zusammen. Sondern das ist dann Heilsegoismus, nenne ich sowas. Hauptsache, ich habe mein Schäfchen im Trockenen, wie es dem anderen geht, ist mir egal. Das ist aber nicht Freundlichkeit und das ist auch nicht Güte. Sondern wir sollten uns auch Zeit nehmen, auch nach der Versammlung, auch heute, aneinander Anteil nehmen. Wie geht's dir? Nicht nur als Floskel, ja, sondern als wirkliche Anteilnahme, dass man auch beten kann, dass man praktische Hilfsdienste tun kann. Du, ich ziehe um, kannst du mir helfen? Ja, dann nehme ich mir frei. Zum Beispiel, wie wunderbar, wenn in Gemeinden man dann weiß, die Geschwister kommen, sie helfen, sie packen mit an, oder auch materielle Hilfen, was auch immer ist. Finden wir Zeit für den leidenden Bruder und für die leidende Schwester. Auch Seelsorge natürlich. Auch dazu einige Zeilen in gereimter Form. Viele Fragen und Termine strömen auf uns ein. Oft sind wir den ganzen Tag am Rennen. Doch Herr, was ist wirklich wichtig? Was wird nötig sein? Lass uns deinen Willen klar erkennen. Viele Ängste, viele Sorgen rauben uns den Mut und wir wollen manchmal resignieren. Auch Verdrängung hilft nicht weiter, nichts wird dadurch gut. Du allein kannst uns in Freiheit führen. Herr, schenk uns die Ruhe, um für andere da zu sein. Dass wir uns nicht um uns selber drehen. Wo wir uns dem Nächsten öffnen, kehrt die Ruhe ein. Und wir können deinen Frieden sehen. Das nächste ist die Güte. Und das hängt, wie schon erwähnt, untrennbar mit den anderen Teilen der Geistesfrucht zusammen. Die Güte. Psalm 36, Vers 6. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Welche Güte Gottes, dass er alles so wunderbar erschaffen hat. Hat auch heute wieder die Sonne hervorbrechen lassen. Ja, gerade als ich spazieren war, ich bin noch bei Nebel raus und es war so bitterkalt und windig. Und der Herr war so gnädig, nach 10 Minuten kam dann die Sonne raus. Ich musste mich nicht erkälten. Ja, das sind so Kleinigkeiten am Rande, aber auch die Güte Gottes. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse, über Gerettete und Verlorene. Und wer offene Augen zu hat, der kann schon in der Schöpfung Gott erkennen. Steht auch in Römer 1. Aber sie haben sich verschlossen, selber durch ihre Sünde. Sie wollen nichts wissen von Gott. Sie denken sich Lehren aus, Evolutionslehre und was alles Mögliche, um vor Gott davon zu laufen. Aber wer wirklich schon allein eine Blüte, ja, so auch beobachtet, eine Pflanze, mal unter dem Mikroskop eine Blattformation, diese Poren und alles, der sieht hier Wunder über Wunder. In der Welt der Pflanzen, in der Welt der Tiere, in der Sternenwelt, auch wie unser Körper hier geschaffen ist, obwohl er vergänglich ist, aber wunderbar alles konstruiert. Nicht? Die Komplexität eines Auges allein schon, da gibt es viele Bücher drüber und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Die Güte Gottes, der uns so schön geschaffen hat, der die Schöpfung geschaffen hat und der trotz dem Sündenfall immer noch die Schöpfung erhält. Ja. Hätte er nach dem Sündenfall alles auslöschen können, hat er nicht gemacht. Es ging weiter, es kam dann die Sintflut zwar, als die Sünde besonders groß war, als dämonische Mächte sich mit den Menschen vereinigt hatten, 1. Mose 6, dann kam dann die Sintflut, aber seine Güte hat er Noah und seine Familie hindurchgerettet, auch die Tiere, er hat die Tiere nicht vergessen. Das ist nicht wunderbar, gerade auch für die Kinder, dass Gott auch ein Herz für Tiere hat. Und so wollen wir auch da immer wieder seine Güte sehen, indem er die Schöpfung erhält, auch noch nach dem Sündenfall. Und er wird auch einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, einen Wohnraum für alle Erlösten, die zu ihm gehören. Da freuen wir uns darauf. Freut ihr euch auch darauf? Da wird uns kein Leiden mehr anfechten hier, keine Schmerzen, keine Traurigkeit. Auch hierzu ein Gedicht, ein Loblied. Für die Wunder dieser Welt, für das Wolkenspiel am Himmel, für die Hand, die du erwählt, uns mit Liebe zu umhüllen, sei dir, Herr der Herrlichkeit, dieses Lied des Danks geweiht. Für die Zeit, die du uns schenkst, Tag und Nacht und jede Stunde, für die Sterne, die du lenkst und der Jahreszeitenrunde, sei dir, Herr der Herrlichkeit, dieses Lied des Danks geweiht. Für die Liebe, die erfüllt Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder und für Taten gut und mild, die das Leid der Menschen lindern, sei dir, Herr der Herrlichkeit, dieses Lied des Danks geweiht. Für die Gnade groß und frei, die dich alles hat gekostet und die aus dem Tode treibt Erdenblumen, Himmelsknospen, sei dir, Herr der Herrlichkeit, dieses Lied des Danks geweiht. Ja, man kann gar nicht gewaltig genug diese Güte Gottes loben. Die nächste Frucht, die 7. von den 9, das ist, im Griechischen steht hier Pistis und das kann heißen Glaube, Vertrauen und Treue. Das hat eine sehr umfassende Bedeutung. Glaube und Treue und Vertrauen. Und zum Glauben können wir hier einiges sagen. In Johannes 20, 29 sagt der Herr Jesus, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Dann dürften sie auch nicht glauben, dass es hier Luft gibt, die kann man ja auch nicht sehen, aber man sieht ihre Wirkungen. Man kann Gott auch nicht sehen, er ist unsichtbar, man sieht seine Wirkungen. Nur ein kleines Beispiel aus der Schöpfung genommen, Vergleich. Man sieht die Wirkungen in der Heilsgeschichte, in der Weltgeschichte, in der Wiederentstehung Israels, in unserem Gewissen, dass wir Gut und Böse unterscheiden können, soweit das Gewissen nicht verroht ist. Man sieht seine Wirkungen in der Schöpfung. Man sieht die Wirkungen vor allem auch in der Erlösung, dass Menschen bezeugen können, meine Schuld ist vergeben, ich bin ein neuer Mensch geworden durch Jesus Christus. Man sieht die Wirkungen überall, wenn man nur die Augen offen hält, die geistlichen Augen. Und den auferstandenen Herrn Jesus Christus haben über 500 Menschen auf einmal gesehen, die das bezeugt haben, die bereit waren, dafür ihr Leben in den Tod zu geben. 1. Korinther 15. Also Glaube wo nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt eine Wolke von Zeugen, von der auch Hebräerbrief Kapitel 11 berichtet. Eine Wolke von Zeugen, ganz gewaltig. Und man kann auch wirklich beweisen, dass es Gott gibt und dass die Bibel Gottes Wort ist. Sicher kennt ihr den Informatiker Professor Werner Gitt, der ja Statistiken entworfen hat und hat zum Beispiel nachgewiesen, und wir haben es auch in diesem Heft hier abgedruckt, der schmale Weg, dass es über 6000 Verse in der Bibel gibt und dass, in diesem Heft ist es drin, und dass über die Hälfte dieser 6000 Verse mit prophetischen Zukunftsvoraussagen sich schon erfüllt haben, nämlich über 3200 Verse. Und dafür gibt es keine statistische Wahrscheinlichkeit, menschlich gesehen, die das erfüllen könnte, sondern das kann nur durch Gottes Eingebung erklärt werden. Ja. Dass alle diese Verse genauso eingetroffen sind, was vorausgesagt war in den Einzelheiten. Wir haben in diesem Heft viele Beispiele auch genannt, zum Beispiel die Wiederentstehung Israels, alles, was sich erfüllt hat bei der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, was schon Jahrhunderte vorher im Alten Testament vorausgesagt war. Und natürlich wird sich auch erfüllen die Wiederkunft Jesu und alles, was dann auch jetzt in der Endzeit geschieht. Ich habe gerade jetzt eine Bibelwoche gehalten über die Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, 25. Gewaltig, was hier vorausgesagt ist und wie es sich heute vor unseren Augen erfüllt. Falsche Christusse, falsche Propheten, Gesetzlosigkeit, Wiederblühen des Feigenbaums, die neue Weltordnung, Israel ist wieder da, Erdbeben, Katastrophen, Hungersnöte, Seuchen, Inflation, alles das ist hier vorausgesagt, gerade für das Ende der Tage und vieles weitere. Man muss wirklich blind sein, wenn man es nicht sieht. Also, aber auch der Glaube ist eine Geistesfrucht. Der Ungläubige, sein Herz ist verschlossen, da ist eine Decke drüber. Leider auch noch bei einem Großteil Israels, auch noch eine Decke. Aber wir können beten, dass der Herr diese Decke wegnimmt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham, er hieß dann später Abraham, er besaß den rettenden Glauben. Man kann nicht an irgendetwas glauben und dann denken, ich bin gerettet, sondern es geht um den richtigen Glauben. Das klingt jetzt sehr anmaßend und intolerant. Aber es gibt nur einen Weg zum Himmelreich, das sagt die Bibel. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt Jesus selber. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das wollen sie wegstreichen heute, die Bibelkritiker und die Ökumeniker und alle möglichen. Das kann doch nicht sein, auch Allah und Buddha und Konfuzius und wie sie alle heißen. Nein, Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, also niemand kommt zu Gott, niemand kommt in den Himmel außer durch mich. Ja. Und sein Opfer am Kreuz von Golgatha, das gilt auch rückwirkend für die Gläubigen aus dem Alten Bund. Auch die werden durch Jesus gerettet. Sie haben ihre Opfer dargebracht im Vertrauen auf den kommenden Messias. Und die Gläubigen des Neuen Bundes, für uns gilt das Opfer natürlich von Golgatha her. Es geht um den rettenden Glauben an Jesus Christus, der allein uns reinwaschen kann von der Sünde und dadurch uns den Weg ins Himmelreich öffnet. In 2. Korinther 13 lesen wir, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja untauglich. Viele bilden sich ein, ich bin ja Christ, bin ja mal getauft worden, so als Säugling oder ich habe Konfirmation hinter mir. Aber lieber Freund, wenn die Herzensbeziehung zu Jesus nicht da ist, wenn du nicht im lebendigen Glauben stehst, hast du keinen Zugang zum Himmel. Die Tradition, die Rituale können uns nicht retten, sondern nur die lebendige Herzensbeziehung zu Jesus, die Liebe zu ihm, die wir erwidern dürfen, durch seinen Geist, durch seine Gnade ist es ermöglicht. Wir müssen es ganz deutlich sagen, weil heute so viele Ersatzreligionen den Menschen verkündet werden. Ja, es reicht doch irgendein Taufschein, brauchst ja nie mehr irgendwo in Gottesdienst gehen, wenn du mal einen Taufschein in der Hand hast. Das ist der größte Betrug an den Seelen, wenn die Leute sich auf irgendwelche Traditionen oder Rituale verlassen, wenn sie keine Liebe zu Gott haben, keine Beziehung zu Gott. Es nützt alles nichts, diese Sachen. Das sind sogar Dinge, die ablenken können dann. Die Taufe ist wichtig, ja, aber entscheidend ist der Glaube. Über den Zeitpunkt der Taufe möchte ich jetzt hier jetzt gar nicht viel sagen, können wir auch mal so drüber reden, nochmal ein anderes Thema. Aber entscheidend ist der Glaube. Die Taufe ist ein Gehorsamsakt, ist aber nicht heilsentscheidend. Ohne Glaube kein Zugang zum Himmelreich. Und Glaube ist eben dieser einzig rettende Glaube. Jesus ist mein Herr und Heiland. Ihm gehört mein Leben. Nur wenn du das sagen und von Herzen sagen kannst, dann bist du auch wirklich ein Kind Gottes und darfst du ins Himmelreich eingehen. Eine sehr ernste Sache, aber auch eine sehr schöne Sache. So einfach ist das. Und wir müssen keine riesigen Taten vollbringen, um uns selber zum Himmel emporzuarbeiten, sondern dieser Glaube, die Frucht des Geistes, der Glaube, rettet uns. Also Jesus rettet uns und im Glauben nehmen wir es vertrauensvoll an. Ich könnte dazu noch viel sagen, aber ich muss hier etwas abkürzen. Es sind nur zwei Geistesfruchtelemente oder Früchte kurz zu betrachten. Es ist an sich eine Frucht, die sich entfaltet neunfach, aber man kann dann auch von einzelnen Früchten reden. Das darf man jetzt nicht zu eng auslegen in dieser Hinsicht. Aber hier nun die achte Frucht oder Element der Frucht, das ist die Sanftmut. Und das letzte dann noch die Selbstbeherrschung. Sanftmut und Selbstbeherrschung. Es gibt ja Menschen, die sind von Natur aus, von ihrem Naturell her, cholerisch. Ich weiß nicht, ob ihr dazu gehört oder jemand kennt. Die haben es sicherlich schwieriger mit der Sanftmut. Es gibt andere, die sind von Natur aus sehr ruhig, haben sich lange im Griff. Aber wenn sie da mal explodieren, kann es auch sehr bedrohlich werden. Ich kenne euch jetzt zu wenig, ich darf das hier einfach so sagen. Jeder ist da wieder ein bisschen anders. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes in Epheser 4, wenn ihr zürnt, und das heißt, jeder wird auch mal zürnen, sogar Gott kann zürnen, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht dabei. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Zorn ist manchmal unvermeidlich. Selbst Gott kann zornig werden. Die Bibel spricht häufig davon, der Herr Jesus hat gezürnt, als er sah, wie die Geschäftemacher im Jerusalemer Tempel den Tempel für ihre unheiligen Zwecke missbrauchten. Es gibt also einen heiligen Zorn, gerade über die Sünde. Aber der Zorn selber darf nicht zur Sünde werden, das ist der Punkt. Gottes Zorn ist heilig und gerecht. Er sieht, wie hier gesündigt wird, wie hier das Bethaus zu einer Räuberhöhle gemacht wurde, wie es nur noch um Geld und Geschäft ging. Und wie der Name heute verspottet wird, es treibt uns auch den Zorn ins Gesicht. Ja? Manchmal schreibt man dann einen wütenden Leserbrief, aber auch diese Leserbriefe sollten trotzdem sachlich sein und gewinnen, sodass auch der Andersdenkende und der Gegner gewonnen wird für das Evangelium. Wenn wir dann polemisch werden und die Leute angreifen und mit Kraft ausdrücken, erreichen wir gerade das Gegenteil. Da heißt es wieder, guck mal, so sind die Fundamentalisten, heißt dann oder so. Ne? Das ist dann dieses Schema, was man gern einem überstülpt. Nein, in Sanftmut sollen wir sogar mit den Feinden und Gegnern umgehen. Der Zorn wird nämlich unheilig, wenn der Teufel Raum gewinnt. Wann geschieht das? Dann, wenn der Zorn zum Hass wird. Wenn er den Nächsten zerstört. Wenn nicht mehr Gottes Ehre und Gerechtigkeit im Zentrum stehen, sondern meine eigene Ehre und Selbstgerechtigkeit. Wenn es letztendlich um mich geht auch. Ein menschlicher Eifer für die eigene Sache wird dann daraus. Wir müssen auch nicht zurückschlagen, wenn wir angegriffen werden persönlich. Wir können es dem Herrn hinlegen. Er wird für uns streiten und wir werden stille sein. So heißt es mal an einer Stelle. Das hat mir auch schon viel geholfen. Ich hätte auch schon Grund gehabt, vor Gericht zu ziehen gegen Leute und so weiter. Habe es aber nicht getan. Habe es dem Herrn hingelegt und er hat immer wieder Gerechtigkeit auf seine Weise geschaffen, zu seiner Zeit. Nicht immer sofort, aber zu seiner Zeit. Zürnt er, dann sündigt nicht. Lasst den Zorn nie so heiß werden, dass er den anderen verbrennt. Lasst den Zorn aber auch nicht so kalt werden, dass er sich über Nacht so abkühlt und in eine bittere Wurzel verwandelt, dass er am nächsten Tag wieder hervorsprießt und dann umso weiter wuchert. Deshalb steht hier, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, bevor du verzeihst. Das ist eine wichtige Regel. Gerade auch in der Familie, wenn da was war, ist immer gut, wenn man abends nochmal spricht und miteinander betet, Dinge ausräumt. Das ist auch eine Reinigung in der Ehe und auch mit den Kindern und Verwandten und so weiter, dass man die Dinge bereinigt, möglichst noch am gleichen Tag. Oder anruft, wenn es jemand anderen betrifft. Du, da war doch etwas, lass uns das ausräumen. Und ich vergebe dir, vergibst du mir auch. Ja, man kann das wirklich bereinigen. Wenn sich aber vieles anstaut, über Tage oder Wochen oder Jahre sogar, manchmal sind es sogar Jahrzehnte, ich habe schon Fälle gesehen, Leute, wo über Jahrzehnte eine bittere Wurzel gegeneinander am Herzen hatten. Und so sind die dann bis ins Alter gekommen. Da wird es ganz schwer, das noch zu bereinigen. Deshalb, so bald wie möglich, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Dazu habe ich kein Gedicht. Und zum Letzten auch nicht. Das ist dann die 9. Frucht des Geistes, die Selbstbeherrschung oder Zucht oder Selbstkontrolle oder auch Keuschheit wird es übersetzt, wobei der Begriff Keuschheit enthalten ist, aber nicht so umfassend wie etwa der Begriff Selbstkontrolle, sich selber im Griff haben. Enkrateia steht hier im Griechischen. Das heißt, wir sollen kein Spielball unserer Triebe, unserer Begierden sein, sondern sollten durch den Geist Gottes die Kontrolle haben über unser Leben, über unser Herz. Dass nicht der Teufel und das Fleisch in uns regieren, sondern der Heilige Geist. Und das kann nur geschehen durch die Liebe zu Jesus, durch die Bitte, Herr, bewahre mich vor dem Bösen, reinige mich, erneuere mich, beschütze mein Herz. In 1. Korinther 6 lesen wir, wer alles das Reich Gottes nicht ererben wird, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Die werden das alle nicht erben. Aber es gibt die Möglichkeit umzukehren davon. Steht dann auch da, ja? Gott sei Dank. Es gibt heute viele Dinge, die als selbstverständlich hingestellt werden. Bis hinein leider in kirchliche Kreise. Zum Beispiel die kirchliche Segnung von homosexuellen Beziehungen und anderen Perversionen, was für Gott ein Gräuel ist, 3. Mose 18, Römer 1, 1. Korinther 6. Es wird da alles Mögliche herbeigezogen an den Haaren, um das gut zu heißen. Es ist eine seelsorgerliche Frage. Solche Menschen brauchen seelsorgerliche Hilfe. Aber wir können nicht so tun, als sei das alles jetzt das Normalste der Welt. Auch wer es für sogenannte freie Liebe eintritt, kann sich damit nicht auf die christliche Freiheit berufen. Er muss einsehen, dass Freiheit im biblischen Sinne nicht Willkür und Zügellosigkeit bedeutet, sondern frei sein für Gott. Frei sein für Gott, für den Dienst Gottes. Nicht für meine eigenen Begierden. Es ist ein Missbrauch der Sexualität, was heute geschieht. Es ist eine wunderbare Gabe Gottes, aber sie hat ihren beschützten Rahmen. In der Ehe zwischen Mann und Frau, muss man heute leider noch dazu sagen. Und wie viel Elend entsteht daraus, dass das heute alles nicht mehr ernst genommen wird von weiten Teilen unserer Gesellschaft. Wie viel Elend auch für die Kinder, die dann betroffen sind und nicht mehr wissen, wo sie eigentlich hingehören, oftmals. Gott kann hier auch zerrüttete Beziehungen heilen. Er kann auch Schuld vergeben, einen Neuanfang ermöglichen, wo eine Ehe gar nicht mehr zu retten war. Aber auch da wollen wir beten, dass der Herr heilt und erneuert und auch Erkenntnis der eigenen Schuld schenkt. Ja, man muss ja bei sich selber anfangen, sonst kann keine Heilung geben. Man kann nicht immer auf den anderen schieben und warten, dass was geschieht. Fang bei dir an und tu den ersten Schritt auf den anderen zu. Selbstbeherrschung. Es gibt heute auch eine zunehmende Zahl von Süchten. Das habe ich gerade gehört, man will jetzt die Steuer erhöhen auf Spielautomaten, auf Casinos, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Eine neue Art von Sucht. Es gab zwar schon immer Spielsucht, aber es ist ganz unheimlich, wenn man durch Städte fährt, ein Spielcasino am nächsten. Wo sind wir denn hingekommen? Ich wundere mich, ja, es gibt wahrscheinlich immer mehr arbeitslose Menschen, sind auch zu bedauern, aber die dann denken, sie kommen dann schnell zu Geld, aber zu Geld kommt nur der einarmige Bandit, der da drin auf sie lauert. Das ist dieser Automat und der Besitzer des Automaten. Das ist ja so eine Falle, dass man erstmal ein bisschen gewinnt und dann wird einem alles aus der Tasche gezogen. Spielsucht, Internetsucht, Sexsucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht. Es gibt viele Süchte, Rauschmittel jeder Art. Ich will mich da jetzt überhaupt nicht rühmen. Ich bin auch auf manchen Gebieten anfechtbarer als auf anderen. Jeder hat so seine Schwachpunkte, wo er auch ganz besonders wachsam sein muss. Ja, und wir wollen auch auf niemanden zeigen, der irgendwo einen Schwachpunkt hat auf diesen Gebieten. Aber soweit es geht, halte ich mich von allen Dingen fern, die mich irgendwie gefangen nehmen wollen. Es ist nicht immer möglich, sich allem zu entziehen. Aber ich habe deshalb auch nie angefangen, irgendwelche Suchtmittel zu nehmen, wo der Körper dann abhängig wird und solche Dinge. Aber es gibt auch Suchtmittel für die Seele. Das ist noch viel heimtückischer. Auch da wollen wir wachsam sein. Die Fernsehsucht ist ja auch nicht zu vergessen. Wenn man nicht mehr es schafft, abzuschalten, vielleicht sogar noch in den Schlaf geht damit, dann ist man wirklich süchtig. Nicht? Dann hilft es nur, sich vielleicht ganz von diesen Dingen zu trennen. Und das praktiziere ich übrigens schon seit über 30 Jahren und mir fehlt da gar nichts. Aber das möchte ich jetzt niemand aufzwingen. Man muss einfach prüfen, ob man selber seine Schwachpunkte hat. Ich wüsste genau, wenn ich jetzt einen Fernseher hätte, wäre ich auch in der Gefahr, hier stundenlang von einem auf den anderen Film zu schalten. Ich habe als Kind wahrscheinlich alle Filme gekannt, die es bis in die 60er Jahre gab. Und bis zur 68er Zeit war es ja noch einigermaßen besser als anschließend. Nicht? Es ist ja dieser moralische Absturz mit der 68er Revolution gekommen. Und wie viel Elend und Verwahrlosung schon bei Kindern heute wird in die Kinderstuben geschickt durch diese Massenmedien. Das Internet ist auch nicht viel besser, aber da kann man wenigstens noch eher auswählen. Da gibt es auch viele missionarische Seiten, aber auch eben viel Müll und Gefahren. Und da ist es gut, wenn man zum Beispiel, wenn man da ein Problem hat, kann man zum Beispiel ein Kinderschutzprogramm sich installieren. Das ist eine große Hilfe, um vor manchem hier bewahrt zu sein. Aber jeder möge hier prüfen, wo er keine Kontrolle über sich hat, wo er gefährdet ist. Und da müssen wir ja nicht unbedingt noch dem Feind die Tür öffnen und sich das alles ins Haus holen. Wer sich in Gefahr begibt, so warnt uns das Wort Gottes, kommt darin um. Wenn ich weiß, da habe ich einen Schwachpunkt, dann mache ich da einen Bogen drum, ja. Und starre auch nicht immer drauf, sondern schaue auf Jesus. Das ist die entscheidende Hilfe. Wenn wir Jesus wirklich so lieb haben, dass wir ihm von Herzen dienen wollen, dann werden wir viel besser geschützt sein vor all diesen Dingen, als wenn wir immer dagegen ankämpfen, so direkt. Ja. Schau auf Jesus. Das ist der einzige Weg, dem Bösen allem zu entfliehen. Ja, ich bin jetzt fast am Ende. Wir haben gehört von der neunfachen Frucht des Geistes. Selbstkontrolle, noch ein letzter Aspekt, den darf ich hier nicht auslassen. Die Zucht der Zunge. Habt ihr Kontrolle über eure Zunge? Habt ihr noch nie bereut, was ihr geredet habt? Ich bin auch ein sehr lustiger Mensch, mache auch manchen Spaß, aber ich achte immer darauf, dass es nie unter die Gürtellinie geht, dass es nicht unrein ist, dass es nicht verletzend ist. Manchmal aber kann man es nicht so genau steuern, ja? Da muss man sich dann entschuldigen und die Dinge zurücknehmen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr hier die letzten Tage damit drangsaliert mit meinem Humor. Nicht? Also Humor ist damit nicht verboten. Nur sollen wir erstens mal keine Narretei-Dinge von uns geben, wird man auch nicht mehr ernst genommen. Natürlich auch keine Lügen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst dann, wenn er die Wahrheit spricht. Und wir sollen kein faules Geschwätz aus dem Mund gehen lassen. Eine große Gefahr ist Alkoholgenuss, wo dann die Zunge gelockert wird, wo dann alles enthemmt wird. Und der Mensch, es muss nur einmal im Leben so etwas nebengelaufen sein, ist für das ganze Leben geschädigt und hat Ruf ruiniert. Gibt es leider viele Fälle. Ja, nur einmal ein Fehltritt und dann ist schon der Ruf ruiniert. Es stand gerade in der Zeitung, dass zum Beispiel auch der frühere Präsident von Israel durch gewisse sexuelle Fehltritte, ich glaube 7 Jahre Gefängnis jetzt bekommt. Das ist ja, was das heißt. Aber das sind solche Dinge. Wir wollen gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern auch immer wieder jeden Tag den Herrn bitten, Herr, bewahre mich hier vor dem Bösen und vergib mir und schenk mir die Möglichkeit, Dinge in Ordnung zu bringen. Also ihr seht, ich richte ja kein neues Gesetz auf. Es geht nur darum zu prüfen, Herr, wo bin ich anfällig? Da schenkt mir Erkenntnis, dass ich mich nicht unnötig in Gefahr begebe. Über die Zunge heißt es in Jakobusbrief Kapitel 3, ich habe übrigens hier eine Auslegung des Jakobusbriefs auch dabei. Da ist es ausführlicher dargestellt, auch die Zucht der Zunge. In Jakobus 3 lesen wir, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Ist das nicht schrecklich, dass die Zunge die ganze Welt anzünden kann? Wie geschieht das? Durch Beleidigungen zwischen Regierenden, durch unüberlegte Worte zwischen Politikern, zwischen Königen früher. Da gab es dann Rache und Schlachten und viele tausende Menschen mussten verbluten, nur weil die Regenten hier sich bekämpft haben. Und so ist es auch im Kleinen, auch in unserem Umfeld. Wenn ihr ein böses Wort gesagt habt, man kann es nicht mehr zurücknehmen, man kann aber wirklich um Vergebung bitten. Vergibst du mir, sagt es dann zu dem Menschen, dem ihr es gesagt habt. Tut mir leid, ich wollte es gar nicht sagen, aber ich habe mich nicht im Griff gehabt in dem Moment. Mit der Zunge, es ist viel besser, wenn wir Gott loben, das steht auch im Jakobusbrief. Gott loben und preisen. Ja, ich lese noch abschließend Galater 5, Vers 24 und 25. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Da ist gemeint das alte, böse Adam-Ich, das alte Wesen in uns. Die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, im Geist Gottes. Haben wir unser Fleisch, unser altes Wesen schon gekreuzigt mit Christus? Wandeln wir im Geist? Jeder von uns möge sich hier prüfen und umkehren. Und diese Umkehr brauchen wir immer wieder, denn wir sind keine perfekten Heiligen. Deshalb brauchen wir Jesu Gnade und predigen das Evangelium zuallererst und grundlegend. Komm zu Jesus, du bekommst Vergebung deiner Schuld. Und wer noch kein Kind Gottes ist, kann es werden. Auch heute ist die Möglichkeit zu Gesprächen. Lade herzlich ein dazu. Möge der Herr uns segnen. Amen.